Ich muss gestehen, dass es mir dieses Jahr in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst doch etwas schwer fiel. Wir feiern Erntedankfest, gerade nach diesem Jahr und auch nach diesen Wochen. Wir haben in unserem Land eine ziemlich lange Trockenheit erlebt. Wir haben mitbekommen, wie Landwirte um ihre Existenz bangen. Und wir haben in den letzten Wochen, in den letzten Tagen Bilder aus Indonesien gesehen, von der Insel Sulawesi, wo das Erdbeben und der Tsunami massenhaft Tod und Zerstörung gebracht hat. Und ja, wenn man jetzt hier so sitzt und mancher mag vielleicht denken, können wir da so im schicken Gemeindesaal jetzt hier so Erntedankfest feiern? Mit Gütern, die wir auf den Altar gelegt haben, aber wie du auch eben gesagt hast, die man im Grunde immer aus dem Regal holen kann im Supermarkt und es ist überhaupt kein Problem. Jemand anders denkt vielleicht an der Stelle auch an seine persönliche Dürrezeit, die sich nach wie vor nicht aufgelöst hat. Und da könnte man fragen, verliert solch ein Tag angesichts der Not in unserer Welt nicht seine Berechtigung? Um es mal hart zu sagen. Ja, es fällt manchmal schwer, aber ich wage es auch anders zu sagen. Wenn ich so rede oder denke, dann verkürze ich diesen Tag letztlich und dann verkürze ich Gottes Willen in meinem, Gottes Wirken in meinem Leben, doch nur auf das sichtbare und gewünschte Ergebnis. Hat Gott nur da gehandelt, wo Not und Leid aufgehoben wurden? Hat er das versprochen? Ja, und ich habe gemerkt, Erntedankfest, da geht es nicht einfach nur um den Ertrag, den wir dann repräsentieren, hier so auch schön auf dem Altar, sondern und auch weder ja, des Feldes noch den Ertrag auch unseres Glaubens. Was hat es denn für mein Leben gebracht, dass ich an Gott glaube? Sondern darum, dass wir Gottes Treue zu uns entdecken und neu sehen lernen dürfen. Gottes Treue. Und das ist oft erst auf den zweiten Blick. Und darüber dankbar werden. Wenn wir, ja, auch wenn bei uns vieles um uns herum nicht stimmt. Und so möchte ich diese Woche und mindestens auch nächste Woche einen Mann begleiten, den Elia, der genau das erlebt hat. Und wir hören heute eine erste Geschichte von ihm, jetzt in der Lesung. Ein bisschen höher vielleicht machen. So.
Die Lesung steht heute in 1. Könige 17 im Alten Testament, die Verse 1 bis 16. Und Ahab, der König Israels, ging hin und diente Baal und betete ihn an und richtete ihm ein Altar auf im Tempel Baals, den er ihm zu Samaria baute. Und Elia aus Tischbe in Gilead sagte zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, der Gott, dem ich diene. Die nächsten Jahre wird weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, ich ordne es an. Dann sprach der Herr zu Elia, geh von hier weg und ziehe nach Osten und versteck dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Trink aus dem Bach. Den Raben habe ich geboten, dich zu versorgen. Elia machte sich auf und tat, was der Herr ihm befohlen hatte und blieb am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Die Raben brachten ihm morgens und abends Brot und Fleisch und er trank aus dem Bach. Doch nach einer Weile trocknete der Bach aus, denn im Land fiel kein Regen mehr. Da sprach der Herr zu Elia, steh auf und geh nach Zarpat in der Nähe von Sidon und bleibe dort. Ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Also machte er sich wieder auf und ging nach Zarpat. Als er an den Toren der Stadt ankam, sah er eine Witwe, die Holz auflas, und er rief ihr zu und fragte, würdest du mir einen Becher Wasser holen, damit ich trinken kann? Als sie sich auf den Weg machte, es zu holen, rief er ihr nach, und bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Doch sie antwortete, so wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Im Topf ist nur noch eine Handvoll Mehl und im Krug nur noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, um diese Mahlzeit zu bereiten für mich und meinen Sohn. Die werden wir noch essen und dann gemeinsam sterben. Doch Elia sagte zu ihr, hab keine Angst. Geh und mach, was du gesagt hast, aber backe mir zuerst einen kleinen Laib Brot und bring ihn heraus. Dann backe für dich und deinen Sohn. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zur Neige gehen, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schickt. Sie ging los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und sie, Elia und ihr Sohn, aßen viele Tage lang, denn das Mehl im Topf nahm kein Ende und das Öl im Krug ging nicht zur Neige, wie es der Herr durch Elia versprochen hatte. Wort des lebendigen Gottes.
Ja, was ist das für eine unglaubliche Geschichte? Ich weiß nicht, inwiefern Sie das so vor Augen hatten, gerade was in der Lesung gehört haben. Und wir müssen zunächst mal fragen, wer sich ja nicht jeder so auskennt auch in dem, was gerade so in Israel los war. Was ist da eigentlich los gewesen damals in dieser Zeit? Das haben wir ja gehört. Israel befindet sich am Beginn oder zu Beginn einer großen Dürrekatastrophe. Und die wird sich noch über 3,5 Jahre hinziehen. Und jetzt hat der Elia auch diese Dürre ja noch selber angekündigt, in der er jetzt steckt. Aber diese Dürre, die hat nicht nur äußerlich zugeschlagen, sondern auch im Herzen, im Glauben von Israel. Da greift diese Dürre immer weiter. Nee, brauchen wir noch nicht. Machen wir gleich. Die greift immer weiter um sich. Und dafür hat sich ja eine alte Religion neu breit gemacht. Baal, so heißt dieser Gott, dem sich das Volk Israel in die Arme geworfen hat. Das fing an, ja, mit Verbindungen ins Ausland, was ja auch bereichernd sein kann, aber da brachte eben auch ganz viel anderes die Königin Isabel mit. Und ja, schon lange vor Baal war Gott, dieser Gott der Fruchtbarkeit war das, ein Gott, der wirtschaftlichen Wohlstand garantieren sollte. Durch ausreichenden Regen, gesegnete Ernte und erst recht die elementaren Lebensbedürfnisse. Baal, so könnte man vielleicht sagen, das war der Gott der Sorge, der Gott der Absicherung. Vielleicht sogar könnte man sagen, der Gott des Ertrags. Und dieser Gott, der hatte in Israel immer mehr die Rolle einer großen Zusatzversicherung eingenommen. Bewusst zu sagen, Zusatz. Das machen wir noch, um uns noch abzusichern, wenn es doch nicht so ganz klappt. Das war durch Opfer klar geregelt. Man könnte auch natürlich jetzt heute fragen, was geht uns das an? Vielleicht mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Dieser Gott, der wurde gerade dann groß, wenn es mit der äußeren Situation des Landes immer schwieriger wurde. Wohl nicht ohne Grund. Da, wo eine Dürre droht, sei es jetzt in Form eines wirtschaftlichen Desasters, ja, und wer könnte das auch in diesem Jahr nicht nachvollziehen? Aber auch persönlich, dann kann die Sorge um die richtige Absicherung, ja, sie kann so bestimmend und so dominant werden, dass das Vertrauen auf Gott immer mehr beiseite gedrängt wird. Und wenn wir selbst auch an der Schwelle zu so einer Notzeit stehen und was für einen Menschen eine Not darstellt, das lässt sich nicht eindeutig definieren und lässt sich auch nicht vergleichen. Wenn wir selbst an solch einer Schwelle stehen, dann stellt sich für uns immer wieder neben der sinnvollen Vorsorge auch die Vertrauensfrage. Wovon und von wem will ich letztlich ein gelingendes und erfülltes Leben erwarten? Und dabei geht es um die Blickrichtung, die wir für unser Leben einnehmen. Luther hat das einmal so formuliert, vielleicht kennen Sie diesen Satz, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Dein ganzes Sorgen, dein Zutrauen, woran du das hängst. Und in der Geschichte Elias, da hat Gott das Kreisen seines Volkes um diese Sorge und Absicherung, aber eben nicht mehr um ihn. Hat das lange beobachtet, ja, und dann hat er ihnen buchstäblich den Hahn abgedreht. Nichts läuft mehr. Kein Fluss, kein Regen. Und damit will er deutlich an eins erinnern. Leben kommt eben nicht von Baal, aus der klammernden Sorge um den erreichten Wohlstand, sondern aus der Sorge um ihn und um das erste Gebot. Gott den Herrn von ganzem Herzen lieben und ihm vertrauen. Ja, oder ich denke an die Sätze Jesu aus der Bergpredigt. Sorget nicht. Das mag sich für manche ja vielleicht etwas naiv anhören. Ich würde sagen, ja, Jesus, du hast ja Ahnung von meinem Leben. Aber dann kommt ja dieser andere Satz. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles, ja, da heißt es zufallen, aber nicht mal ebenso, sondern wird euch geschenkt werden. Können wir mit solchen Augen auch unsere persönliche Zukunft sehen? Wir sind manchmal gar nicht weit weg von dem Volk Israel damals. Was jetzt hier mit Elia inmitten der Dürre passiert, das scheint so eine Gegendemonstration Gottes zu sein, als wollte er sagen, seht, wie ich es bin, der trotz der Dürrezeit dein Leben erhält. Und da möchte ich gerne näher hinschauen. Ja, zunächst, Sieger Köder war das gerade, dieses Bild, das ist schon erstmal ein trostloses Bild. Einer der größten Prophetengestalten des Alten Testamentes. Und wir denken ja immer, die Propheten, das wären so richtige, ja, große, mutige Männer gewesen, an manchen Stellen ja schon. Aber der hockt hier in einer Felslandschaft östlich des Jordans an so einem kleinen Bach, das zu einem Rinnsal geworden ist. Der Gottesmann hier so ganz anders, so am Rand seiner Kräfte, abhängig, hilfsbedürftig. Elia, das heißt übersetzt, Jahwe ist mein Gott. Jahwe, ein Bekenntnis steckt da drin und kein anderer. Sein Name, der ist gerade in dieser Situation ein Anfang einer Einladung, Vertrauen auf Gott. Aber das drückt auch die ganze Spannung aus, die hier in dieser Szene liegt. Ja, das scheint so, als hätte ihn die Wüste selbst eingeholt schon, in ihm drin. Wahrscheinlich sieht es innen drin gar nicht viel anders aus. Ja, und ich habe mir das so überlegt, da mag so mancher Frust, so Enttäuschung in ihm hochgekommen sein für sein großes Engagement für die Sache Gottes. Und es hat überhaupt nichts gebracht. Keine Wirkung gezeigt für seine Augen. Und es hat ihn immer mehr isoliert. Ja, und es gibt wohl kaum ein schlimmeres Gefühl, als wenn man so spürt, den Eindruck hat, auf verlorenem Posten zu stehen. Und hat so ein starkes Gegenüber. Ein Zustand, eine Lebenssituation, vielleicht in ganz unterschiedlicher Weise, die manchen nicht fremd ist. Wüstenerfahrungen. Und in der nächsten Woche möchte ich in der nächsten Geschichte auch gerne mal genauer hinschauen. Was machen denn Wüstenerfahrungen mit Menschen? Wie entstehen sie? Und wie geht Gott auch darauf ein? In anderer Weise. Und jetzt wollen wir hier schauen, in dieser Geschichte. Man könnte sich manchmal ja gut neben Elia setzen und fragen, ist vielleicht Baal doch der bessere Weg? Jetzt, dieser kurze Bericht, der lenkt jetzt unsere Augen in eine andere Richtung. Anstatt sich die Wüstenabschnitte aus unserem Leben, und das ist so ein Gedanke, den ich mitnehme, wegzuwünschen und vor ihnen davonzulaufen, und das ist auch menschlich, können wir es wagen, sie anzunehmen, auch in ihnen die Chance zu sehen, dass es auch Orte sein können, an denen Gott einen neuen Anfang mit mir machen möchte. Ich sehe das durch die ganze Bibel hindurch immer wieder, dass die Wüste kein leerer Ort ist, sondern ein Ort, wo Menschen Gott in ganz besonderer Weise neu erleben. Ich glaube, dass das kein Missgeschick war, dass Israel, bevor sie im gelobten Land eingezogen sind, erstmal Jahre, Jahrzehnte lang durch die Wüste gewandert sind. Natürlich kann man das erklären. Sie haben an einer Stelle gesündigt und damit ist die Entscheidung gefallen. Aber es ist noch mehr passiert. Man kann es ja ahnen, wenn man sich anschaut, welche entscheidenden Erfahrungen dieses Volk in der Wüste mit Gott gemacht hat. Der Prophet Hosea, der nennt später sogar einmal die Wüste als den Ort der ersten Liebe, an dem Gott sein Volk manchmal erst wieder zurückführen muss, um sich neu mit ihm zu verloben. Das ist eine ganz andere Sprache, weil die Wüstenzeiten zu einem Ort geworden sind, wo Gott plötzlich viel deutlicher und viel stärker zu hören war. Weil das Leben hier auf das Allerwesentliche auch reduziert worden ist. Nie waren sie so innig mit ihm verbunden wie hier. Es gibt hier aber nichts schön zu reden. Nein, aber manchmal können solche persönlichen Wüstenzeiten zu einem Ort werden, ja, der tatsächlich auch in solch einer Dürrekatastrophe die Erfahrung mitbringt, dass wir wieder ganz neu von Gott abhängig werden und seine Fürsorge erleben. Der Elia erfährt das gerade in dieser Wüstenzeit, diese Fürsorge Gottes in dieser Geschichte und auch in der nächsten wie nie zuvor. Und er spürt ganz konkret, dass Gott seine Leute nicht aufgibt und dass er sie in der Wüste nicht umkommen lässt. Wir sagen ja jeden Sonntag und eben auch diesen Satz, und je öfter ich den spreche, auch in meinem Berufsleben, ist es nicht einfach nur ein Satz. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, und dann heißt es, der sein Wort und seine Treue ewig hält und der das Werk seiner Hände nicht preisgibt. Ich weiß nicht, wo Sie heute Morgen innerlich sitzen. Vielleicht in einem bewässerten Garten. Vielleicht ist es eher ein dürrer Abschnitt. Und dann dürfen wir uns das von dieser Geschichte zunächst nochmal neu sagen lassen. Gott gibt nicht einfach preis, was er mit Liebe geschaffen hat und begleitet hat. Und er hat den brennenden Wunsch, uns auch dort nahe zu sein und auch dort weiterzubringen. Manchmal geht er aber dabei sehr ungewöhnliche Wege und er hat dabei ganz schön Fantasie. Schwarze, krähende Raben, die ihm Brot und Fleisch bringen. Wo gibt es sowas? Solche seltsamen Mitarbeiter spannt Gott hier ein, um dem Elia etwas Gutes zu tun. Also wenn man schon mal Raben sieht, ist das ja schon was Besonderes. Aber ob die dann noch ein Stück Brot im Schnabel haben? Und so ist Gott. Und das greift das auf, was ich eben schon zum Erntedanktisch gesagt habe. Er lässt die Versorgung für uns nicht einfach so vom Himmel fallen, sondern er hat seinen Geschöpfen den Auftrag gegeben, füreinander da zu sein. Wenn Gott uns versorgt, dann bezieht er seine Geschöpfe mit ein und schafft dadurch eine ganz neue Verbindung. Wir haben uns eben schon einige Beispiele angeschaut und ja, ich möchte meine Predigt jetzt an dieser Stelle kurz unterbrechen, um einen zu Wort kommen zu lassen, von dem ich schon viele Impulse mitgenommen habe. Manfred Siebert. Das ist nicht einer jetzt der aktuellsten Musiker, gerade wenn ich mit denen in die Konfizeit gehen würde. Aber es geht darum, dass das jemand ist, der mit seinen Liedern ein sehr feines Gespür hat für Menschen und Situationen. Und er hat diese Elia-Geschichte auf ganz eigene Weise ausgelegt. Jetzt habe ich diesen kleinen Lautsprecher hier mitgebracht. Jetzt ist das Bluetooth gerade wieder ausgegangen, aber ich hoffe, dass das jetzt klappt. Und bitte um ein bisschen Geduld, weil ich möchte Ihnen gerne dieses Lied nicht vorenthalten. Okay.
Ich manchmal nicht in meine Welt zurück. Und ich lecke meine Wunde und ich würge an den Streit und mein Lebensmut verlässt mich Stück für Stück. Doch dann höre ich leise Schritte und es öffnet sich die Tür. Und ich spür auf meiner Schulter deine Hand und sag zu dir, du bist mein Herde in dieser heillosen Welt. Hast du die Gabe zu sehen, wo es mir fehlt? Wenn ich dich habe, genügt mir Wasser und Brot. Du bist mein Rabe, dich schickt mir Gott. Wenn die Luft von Hetze dick ist und von Besserwisserei, wenn der Argwohn sich um dich zusammenzieht, finde ich dich. Dann schleiche ich herbei und ich krächze dir ein kleines, leises Lied. Und ich frage, ob ich gehen soll und du sagst, nein, bleib doch hier. Und dann wünsche ich mir im Stillen, dass du sagen kannst zu mir, du bist mein Rabe in dieser heillosen Welt. Hast du die Gabe zu sehen, wo es mir fehlt? Wenn ich dich habe, genügt mir Wasser und Brot. Du bist mein Rabe, dich schickt mir Gott.
Ja, eine ganz eigene Auslegung dieser Geschichte, die mir nochmal vor Augen geführt hat, dass die Raben heute eben nicht nur mit Schnabel, schwarzen Schnabeln und Flügeln unterwegs sind, sondern eben zwei Beine und dass sie die unterschiedlichsten Möglichkeiten haben. Ich weiß nicht, ob Ihnen jetzt bei dem Lied, bei den Bildern einfach ja, jemand vor Augen war, der einfach auch sagen kann, du bist mein Rabe oder umgekehrt. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, so wie ein Rabe anzuklopfen, da wo Dürre sich breit gemacht hat, bei denen ja vielleicht auch die gerade nicht mehr aufschauen können, weil ihnen die Kraft dazu fehlt. Vielleicht mit einem kleinen Zeichen, mit einem Anruf, mit einer Karte. Und all das hebt ja die Dürre nicht auf, aber sie geben uns Kraft, weiterzugehen. Und wie sähe unsere Gemeinde aus, und an vielen Stellen, glaube ich, sieht sie auch so aus, wenn wir eine Gemeinschaft von Vögeln sind, die ausschwärmen und anderen ein Stück Lebensbrot geben und weitergeben von dem, was wir selbst empfangen haben. Und ich glaube, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und es geht dabei nicht noch um mehr Termine, sondern um eine Haltung, um offene Augen. Wo kann ich jemanden, zu dem ich eine Beziehung habe, ermutigen? Wo können wir ein Stück aufeinander achten? Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wie gut das tut, zu spüren, da macht sich einer Gedanken über mich, nicht aus Kontrolle, sondern weil ich ihm oder ihr am Herzen liege. Ja, und was könnte bei all dem Mangel, den wir oft empfinden, unser Leben noch mehr zur Erfüllung bringen, als dass jemand zu dir sagt, du bist mein Rabe, dich schickt mich Gott. vielleicht denken Sie jetzt, ja, ich bin irgendwie da überhaupt nicht für zu geeignet. Und was habe ich schon, was ich jemandem bringen könnte? Aber denken wir an Elia und denken wir an diese große Auswahl in der Vogelwelt, die es ja gegeben hätte. Und Gott gebraucht hier nicht die eleganten, kräftigen Adler oder die wunderschön singende Nachtigall, sondern den krächzenden Raben. Als wollte er sagen, wichtig ist nicht die Spannweite deiner Flügel oder der schöne Gesang, sondern dass du dich zur Verfügung stellst für Menschen, mit denen wir leben. Und den Mut zu haben, anzuklopfen. Auch bei denen, die ihre Einsamkeit wahrgenommen haben. Wenn ich das so sage, dann könnte es auch sein, dass sich vielleicht jetzt jemand ärgert und sagt, ja, doch schon wieder so eine Aufforderung, so ein Appell in der Predigt. Ich komme doch selber schon überhaupt nicht durch. Ich kämpfe doch selber, wenn auch auf andere Weise, kräfte- und zeitmäßig oft ums Überleben. Wie soll ich denn der anderen noch was geben können? Haben Sie noch den zweiten Teil der Geschichte im Ohr? Ich möchte uns noch kurz daran erinnern, denn sie gehört zu der ersten unbedingt dazu. Und hier wird genau das deutlich, wie diese Frau, diese Witwe in Gottes Augen, eine von diesen Raben ist, in menschlicher Gestalt, für den Elia, der ziemlich am Ende ist. Und das verraten die gleichen Formulierungen. Da steht nämlich beides mal, ich habe ihnen und ich habe ihr geboten, dass sie dich versorgen. Diese beiden Geschichten sind wie ein Spiegel zueinander. Nur, dass es dieser Frau eigentlich unmöglich ist, was Gott hier erwartet. Denn es geht ihr noch schlechter als dem Elia. So eine Witwe, schutzlos in der Dürre und dann noch für ihr Kind sorgen und das nicht können. Ich glaube, kann ich nur ahnen, dass das eines der schlimmsten Dinge ist, die eine Mutter erlebt, wenn sie sagt, ich kann mein Kind nicht mehr durchbringen. Und dann kann sie sich und ihrem Sohn auf ein bisschen Mehl, was sie noch hat, gerade noch eine Abschiedsmahlzeit aus diesem Leben bereiten, um dann zu verhungern. Und dann spricht Elia, das ist Ungeheuerliche aus, bereite zuerst mir ein Brot und dann dir und deinem Sohn, was ja eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Vielleicht haben Sie sich ja auch gefragt, was will Gott bloß mit dieser unglaublichen Forderung deutlich machen? Das ist ja nicht einfach nur Egoismus, dass der Gottesmann immer zuerst essen muss. Er fordert das Vertrauen dieser Frau auf fast unerträgliche Weise heraus. Vertraue auf mein Wort, das du aus dem Mund des Propheten gerade gehört hast. Und ich musste noch an andere Szenen denken, gerade aus dem Neuen Testament, wie diese Witwe da kommt, aber freiwillig und legt aus ihrem kleinen bisschen, was sie noch hat, in den Opferstock, das sogenannte Schärflein der Witwe. Oder wo Jesus vor den Jüngern steht und die haben schon Magenknurren, weil Jesus die ganze Zeit gepredigt hat. Und dann kamen sie in ihren Taschen und haben gerade mal noch für sich diese 5 Brote und 2 Fische. Und was sagt Jesus? Gebt sie mir für die 5000 hier. Immer wieder. Dieses Muster. Und ich glaube, hier zeigt Gott, was Glauben, was Vertrauen heißt. Herr, eigentlich kann ich mir nicht leisten zu helfen und auch noch für jemand anderen da zu sein. Aber auf dein Wort hin will ich es wagen. Und dann erlebt diese Frau, dass Gott dieses Teilen in all ihrer Armut reich segnet. Dass in diesem Teilen was passiert. Und das Wunder schenkt, dass es nicht weniger wird, sondern mehr. Und diese Erfahrungen, die machen so viele Menschen, die es wagen, dennoch abzugeben oder weiterzugeben und werden überrascht. Wir meinen, durch das Teilen würden wir ärmer und erfahren selber, wie wir reich beschenkt wurden. Haben Sie sich schon mal gefragt? Das beten wir selbstverständlich, dass wir immer sagen, unser täglich Brot gib uns heute und nicht mein täglich Brot gib mir heute. Gottes Gaben, die wir empfangen, die guten Gaben, auch die Kraft und die Zeit, die richten sich nicht nur an unsere eigenen Bedürfnisse, sondern sie richten sich an uns als Gemeinschaft und laden zum Teilen ein. War der Satz Jesu vielleicht auch so gemeint? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, das heißt nach dem, was größer ist als nur deine eigenen Bedürfnisse, nach dem, zu dem Gott dich berufen hat, dann wirst du das, was du zum Leben brauchst, geschenkt bekommen. Das Schwierige ist, dass das ja nicht absehbar ist und im Voraus geschieht. In der Geschichte, da wird ja nicht erzählt, dass auf einmal die Vorratskammern voll waren. sondern jeder Tag neu der ängstliche Gang zum Mehltopf und hineinzugreifen und die Frage, reicht es auch bis heute? Und ich denke dann an andere Geschichten, das mit dem Manna in der Wüste und sie wollten eigentlich schon für mehrere Tage sammeln, es ist verfault. Gott sagt, nein, für den nächsten Tag, so wie es Jesus sagt, sorgt nicht für den morgigen Tag, sondern jeder Tag hat seine eigene Sorge. Ja, so zu leben, das ist manchmal schwer, aber genau an dieser Stelle wächst unsere Beziehung und unser Vertrauen zu Gott, zu unserem himmlischen Vater. Amen.